Im Herzen von Europa liegt mein Frankfurt am Main.
Ja, so Ekstase auf Hessisch. Wir sind wieder da, das Waldhessen-Gebabbel für euch. Ja, graues Mittelmaß, würde ich behaupten. Wir sind jetzt da angekommen, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten, aber naja, wir kommen dann nachher nochmal zu. Gar nicht so graues Mittelmaß, sondern natürlich High Class, der liebe Lessi, Grüße nach Gö.
Ja, gute.
An der Stelle auch Grüße zu Gö, der hatte ja, glaube ich, Geburtstag.
Alles Goethe, gute nachträglich.
Alles Goethe.
Lieber Florian. Ja.
Ja, Lessi.
Stefan Klaus, ich habe die Schnauze voll. Langsam reicht es mir.
Das ist auch immer, ne, wenn Leute irgendwie sauer sind, dann sprechen sie mich mit Vor- und Zunamen an. Mann. Ja, ich konnte leider nicht dabei sein. Am Samstag konnte mir das Spiel nicht angucken, war im Nachgang ganz froh. Ich habe es mir über Eintracht Radio reingezogen. War auf der Autobahn. Wir haben hier in Frankfurt die Hanau-Gedenkdemonstration organisiert und das hat alles ein bisschen länger gedauert mit Aufbau, Abbau und so weiter und so fort. Und ich war dann auch erst gegen 6:30, wo das Spiel dann losgegangen ist. Auf der Autobahn, hab mir den ganzen Spaß dann quasi die 1,5 Stunden reingezogen, die ich nach Hersfeld gefahren bin. Ja, hätte ich wahrscheinlich mir auch das neue Album von, keine Ahnung, den Flippers mir reinziehen können. Nee, die haben wahrscheinlich gar kein neues Album, aber da hätte ich wahrscheinlich mehr von gehabt, als mir diese 1,5 Stunden Schmach gegen den ersten FC Köln reinzuziehen. Es war war wohl ein ziemlich grauseliges Spiel, aber vielleicht kannst du da mehr zu berichten. Es gab wohl hier und da ein paar Chancen, das wurde alles nicht vernünftig ausgespielt. Modest dann natürlich in der 84. Minute mit dem obligatorischen Tor, was dann gekommen ist. Wie hast du das Spiel verfolgt und wie ist deine Analyse dazu?
Es passt irgendwie ins Bild, weil ich ja letzte Woche gänzlich gepasst hatte, was das Spiel angeht, beziehungsweise da Konferenz geguckt habe. Jetzt habe ich zumindest das Live-Spiel gesehen, wie auch anders. Ist ja auch das Top-Spiel gewesen, es lief nichts parallel. Ja. Zumindest Bundesliga-technisch nicht. Ja, aber es war ein Abend, wo wir also ein bisschen Besuch hatten. Und der Besucher hat das zwar teilweise eben mit mir geguckt. Zwischenzeitlich gab es dann aber ein bisschen was zu essen. Und dann habe ich das auf dem Handy eine ganze Weile nur gehabt. Und ehrlicherweise war ich auch ganz froh drum, dass ich da wirklich, es war so ein fantastisches, ich bin überzeugter Fleischesser, aber es gab da so ein vegetarisches Gericht. So Bandnudeln, Erdnusssoße, es war echt en point, so ein Linsen Asia One Pot. Mega, mega lecker. Und das hat mich so ein bisschen über dieses Spiel hinweggetröstet, aber ich hatte immer weniger Lust, dann letztendlich auf den großen Bildschirm zurückzukehren. Habe ich dann natürlich auch, um pünktlich zu Modests Einwechslung dann noch die Wende des Spiels, vielmehr, nee, Wende des Spiels ist es nicht gewesen, weil es war durch die Bank weg einfach das, was seit Wochen immer wieder das Thema ist. Es wurde durchaus geackert, es wurde durchaus ein bisschen was gemacht, aber sehr viele technische Fehler, sehr viele Fehler im Aufbau, vor allem aber der fehlende Abschluss, der fehlende Drang nach vorne, der fehlende Zug. Es ist einfach eine Katastrophe, wenn man sich einfach vorstellt, wie wir gerade dastehen, weil wenn man sich überlegt, auf was für einem guten Weg wir gewesen sind zum Jahreswechsel hin, da muss man sich einfach mal vor Augen halten, dass wir vielleicht einfach so viel mehr Glück als Verstand hatten mit diesen ganzen Last-Minute-Toren. Der Wille stimmt, ja, aber der Wille ist nicht alles. Der Wille muss stimmen und trotzdem braucht man dann letztendlich eine Truppe, die so breit aufgestellt ist, dass alle Positionen eben entsprechend so besetzt sind, dass man vernünftigen Fußball spielen kann. Das tun wir nicht. Wir haben keinen Stürmer. Wir haben darüber hinaus ein ganz gewaltiges Problem, das sich gerade langsam anbahnt, mit Oliver Glasners Entscheidung und Taten, Körpersprache und allem, was dazu gehört. Das ist, reden wir gleich nochmal intensiver drüber, weil das hast du auch bestens mitbekommen, ohne dass du das Spiel verfolgt hast, was da letztendlich an Entscheidungen während des Spiels getroffen wurde. Der Tino hat da im Grunde eine ziemlich schöne Zusammenfassung in der Gruppe geschrieben.
Ich will dir gerade mal was teilen, damit du das auch hörst.
Oh Mann, Stefan, ehrlich, das macht halt alles andere als Hoffnung für die nächsten Wochen und Monate. Und ja. An sich ist man schon so ein bisschen heiß auf Freitag, wenn dann die Auslosung stattfindet und freut sich darauf, dass es Europa League technisch auch wieder weitergeht. Aber am Ende gibt es nichts, worauf wir uns freuen können, weil wir werden sang- und klanglos scheitern in der Europa League, egal gegen wen es geht, wenn das so weitergeht.
Ich habe doch mal eine Frage an dich, die das Ganze so ein bisschen eingrenzt.
Woran hat es gelegen?
Herr Juh, woran hat die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat die Lehen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran die Lehen hat, fragst du dich immer. Woran hat die Lehen? Na gut, ich sage mal so, woran hat die Lehen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat die Lehen? Und fragt man sich immer, woran die Lehen hat.
Woran hattet ihr Lehen, deiner Stefan, Meinung nach? Stefan.
Hör auf, mich zum Lachen zu bringen.
So ähnlich ratlos haben wir da Samstagabend auch irgendwie rumgesessen und denken uns, ja, der gute Geist der Hinrunde ist irgendwie verflogen. Uns ist das Spielglück flöten gegangen. Die Dinger werden nicht mehr so selbstverständlich reingemacht, wie sie vorher reingemacht wurden. Die Konter werden nicht mehr ausgespielt. Es waren schon wohl 2-3 Situationen, wo Glasnau richtig sauer geworden ist später auf der PK. Wo er auch gesagt hat, na, es ist das erste Mal echt sauer auf seine Mannschaft, auf Nachfrage. Jetzt ist die Frage, wie kann man aus dieser Situation rauskommen und warum gegen Bayern München? Oder sind die Bayern gerade der richtige Gegner jetzt am Wochenende?
Schwierig. an sich brauchen wir uns nicht, wir haben in der Hinrunde gewonnen, ne? Habe ich richtig in Erinnerung, ne?
Auswärtssieg 2-1.
Unfucking fassbar. Und wir werden definitiv nicht zweimal gegen die Bayern gewinnen in einer Saison. Das können wir uns abschminken. Auch wenn wir jetzt den Heimvorteil haben und zu Hause auch in den letzten Jahren gerade ganz gut gegen die Bayern dastanden, brauchen wir uns, glaube ich, nichts auszurechnen. Ein Punkt wären unfassbar. Unfassbar für die Moral, aber danach würde es trotzdem wieder eine Niederlage regnen, weil dieser Punkt uns nicht weiterbringt. Und selbst wenn wir 3 Punkte holen, dann würde es danach auch wieder eine Klatsche geben, weil es einfach... Weil es einfach an allen Ecken fehlt. Und ich bin echt mal gespannt, wie Glasner nach dem Auftritt da die Mannschaft wiederkriegt. Vor allem, wie er einen Daic Kamada wiederkriegt.
Ja, Daic Kamada mit dem entscheidenden Fehlpass direkt in den Lauf von Anthony Modest. Obwohl, ich bin auch echt so sauer gewesen, dass ich mir nicht mal die Wiederholung mir angeschaut habe. Kennst du das, wenn du so richtig beschissen verloren hast, dass du das komplette Wochenende Fußball ist dann passé. So, dann fällt der Doppelpass flach, dann fallen diese ganzen anderen Sachen flach. Ich weiß nicht, mein Vater ist so jemand, der kann das ausblenden. Der guckt auch diesen ganzen Quatsch am Wochenende, wenn die Eintracht 5-0 verloren hat. Ich bin so sauer, ich kann das nicht. Bin ich irgendwie Erfolgsfan. Wenn die Eintracht verloren hat, ist mir das alles Wumpe. Und wenn sie gewinnt, gucke ich mir den ganzen Spaß an. Wie geht's dir dabei in so Situationen?
Ja, das hat mit Erfolgsfan ja nichts zu tun. Weil wenn man schlechte Laune hat, dann will man Abstand. Dann will man Abstand, um wieder Kraft zu tanken, damit man hoffnungsvoll wieder in die neue Fußballwoche starten kann. Das ist ja irgendwo verständlich. Ich bin grundsätzlich, weiß nicht, in den letzten 5 Jahren, glaube ich, nicht so der Doppelpassler. Selbst wenn es heißt, Krösche ist zu Gast, selbst dann habe ich meistens irgendwie was Besseres vor. Weiß nicht. Es ist tatsächlich nicht so meins derzeit. Mit derzeit meine ich halt wirklich in den letzten Jahren. Aber grundsätzlich ja, ist das, wenn ich da im Turn wäre und würde da das regelmäßig gucken, wäre das durchaus ein Punkt, wo ich sage, dafür gucke ich es jetzt nicht, weil ich einfach keinen Bock drauf habe, ich die Schnauze voll habe und das Wochenende dann genug Nerven verloren habe durch diesen Verein, um dann zumindest so ein bisschen zuzusehen, dass man irgendwie ein schönes Wochenende noch hat, abseits von diesem Drama. Hm. Ja. Aber um mal zurückzukommen zum Deitsch, würde ich einfach gerne mal drüber sprechen. Es war halt eine Vollkatastrophe, was er da auf den Platz gebracht hat. Und ich fand dabei diesen Fehlpass zum Gegentor gar nicht mal das Schlimmste. Der läuft da an. Viel mehr hätte er auch nicht verhindern können. Wenn er den Ball da nicht hingebracht hätte, dann hätte der Gegenspieler den Ball eingeleitet. Also da gab es sogar noch schlimmere Szenen am Ende. Und ja, die Situation, wo er links alleine quasi aufs Tor zuläuft, dann zu spät den Pass nach innen bringt und so weiter und so fort. Das sind Situationen, die muss man eiskalt nutzen und das fehlt, dieses Glück fehlt dem Jungen derzeit und wenn ihm das schon fehlt, dann mal eine Denkpause ist in Ordnung. Die hat sich auch Tino gewünscht, damit wurde ihm Wunsch erfüllt. Hat er entsprechend bekommen, die Denkpause. Wenn er dann aber eingewechselt wird, dann den Jungen einem katastrophalen Spiel direkt wieder runterzunehmen, weiß ich auch nicht, ob das das Beste ist, weil am Ende...
Das war in den letzten 3-4 Minuten oder sowas, ne?
Ja, guck mal, erstens das, was erhofft sich Glasner dadurch? Wie soll da jetzt noch der große Sprung kommen? Wer soll da jetzt letztendlich den Ausgleich packen? Und zum anderen muss man auch mal sagen, Deitsch ist nicht das Hauptproblem gewesen. Die ganze Mannschaft war kacke. Hm. Es waren alle kacke.
Ich glaube tatsächlich, dass man mit Rustic er hat Rustic reingebracht, ne? Dass man da versucht hat, noch eine neue Note zu setzen mit zwecks Standards und so weiter und so fort. Aber ja, Lammers, aber dann, das Thema ist ja auch, naja, das hat einen langen Bart, sage ich mal.
Dann soll er halt jemanden defensiveren nochmal rausnehmen. Ach, was auch immer. Nevermind. Ich finde es einfach, das Bild, das Oliver Glasner derzeit abgibt, auch dieses Festhalten an Chandler, das reicht uns allen langsam. Es nervt. Es nervt so dermaßen, Chandler und Acosta da spielen zu sehen und einem Knauf nicht die Chance zu geben. Verdammte Kacke. Ich meine, es gibt so viele Spieler, die sind Trainingsweltmeister und spielen im Spiel eine Vollkatastrophe. Es gibt aber auch das Gegenteil. Wenn Glasner vom Spiel, vom Training von Knauf nicht 100% überzeugt ist, ganz ehrlich, was soll denn noch schlechter laufen zurzeit? Der soll dem verdammt nochmal einfach die Chance geben, im Pflichtspiel einfach mal von Anfang an und durchzuspielen, um mal zu zeigen, hey, jetzt kommen die Pötte. Der tut so, als wäre das irgendwie unser Eigengewächs, den er vorsichtig, behutsam ranführen muss. Nein, das ist ein Bundesligaspieler. Es gibt Weltstars, die sind in seinem Alter auf einem ganz, ganz hohen Peak. Von daher, da gibt es nichts zu verheizen oder nicht zu verheizen. Der ist geliehen, damit er uns was liefert, damit er was zurückzahlt. Der bekommt Geld von uns. Dann soll er verflucht nochmal die Chance bekommen, sich verdient zu machen und sich die Kröten auch wirklich zu verdienen.
Ja, ich glaube, die Begründung von Glasner war ja, dass wir wenig Körperlichkeit. Körpergröße im Spiel hatten und diese Körperlichkeit irgendwie gefehlt hat. Aber das hast du ja, das ist ja tatsächlich auch statistisch nachgewiesen, dass du auch mit einem Timothy Chandler jetzt auch nicht sonderlich viel mehr Körperlichkeit hast. Und es ist tatsächlich erschreckend zu sehen, dass wir das zweikampfschwächste Team der Bundesliga sind. Wo sind wir denn da hingekommen, Lessi? Was ist denn da passiert im letzten Jahr, dass wir so an Härte verloren haben? Wo ist denn das Nico Kovac-Team hin, das mit dem Messer zwischen den Zähnen tatsächlich in das Spiel gegangen ist? Auch bei so Spielern wie Rode und Jakic, dass wir so eine Zweikampfschwäche an den Tag legen, dass wir so einen Larifari-Fußball spielen. Was ist da passiert? Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen.
Und weißt du, das ist halt auch so ein Ding, ist und so bezeichnend ist, dass auf einem Kamada, wenn er mal so eine wirklich Drecksleistung da abruft, dass da so gnadenlos drauf eingedroschen wird. Aber was ist seit der ja, Verletzung, was nicht, war ja eine Infektion bei ihm, seit der Rückkehr auf jeden Fall vom Filip Kostić, was ist seitdem passiert? Der spielt einen Riesenhaufen Mist Woche für Woche. Wo ist der Kostić, den wir brauchen und der für uns Spiele gewinnt? Null. Und da schreit auch keiner, ey, was ist ein Kostić, der braucht jetzt mal eine Denkpause? Natürlich nicht, weil der immer für den Moment gut ist, der letztendlich das Spiel in die richtige Richtung bringt. Aber am Ende läuft es in allen Bereichen gerade. Guck mal, Kostić, Hinteregger, das sind die Leistungsträger, das sind die Maschinen, das sind absolute Wunderkinder. Und ein Boré und ein Lindström, die haben sich in den letzten 5, 6, 7 Spielen der Hinrunde so geisteskrank gut eingespielt und waren auf so einem Peak, waren endlich angekommen. Wir sind frohen Mutes in die Rückrunde gestartet, dachten uns, ja egal, jetzt läuft's, jetzt kommt der Glasner-Fußball bei uns auch durch. Und wo ist jetzt diese Leistung hin von all diesen Schlüsselspielern? Was ist da passiert? Was macht der Glasner in den Trainings mit den Jungs, als dass sie so verunsichert aufspielen? Was ist das?
Ich kann es mir auch nicht erklären. Also es ist A schon mal so, dass wir irgendwie gefühlt eine defensivere Grundformation haben und trotzdem mehr Tore kassieren gefühlt. Also oder auch zumindest keine mehr schießen. So, das ist halt echt ein großes Problem, was wir haben. Wenn gefühlt die einzigen Menschen, die ja als offensive Spieler zählen, da Boré und Lindström sind und der Rest entweder der Fünferkette oder im defensiven Mittelfeld spielt. Also, das kannst du gegen Bayern München vielleicht machen, wenn du versuchst, irgendwie auf Konter zu spielen. Das werden sie ja vielleicht auch jetzt auch wieder versuchen. Aber beim Spiel gegen den 1. FC Köln, ein Team, was offensiv spielt, wo die eine offensive Spielweise auch haben, wo du sagst, ja, wo sind denn die Eier geblieben von Eintracht Frankfurt, die in eine Stadt fahren und sagen, wir ziehen unser Spiel durch. Das ist uns völlig egal. Wir wollen jetzt hier Punkte mitnehmen und wir sind Eintracht Frankfurt und wir spielen hier unseren Stiefel. So, und dann kann sich auch schön mal der Gegner auf uns einstellen. Was ist denn das für eine Zeit, wo der 1. FC Köln plötzlich in einem Heimspiel dann der Favorit gegen die Eintracht ist und du an der Aufstellung schon lesen kannst, dass wir uns hinten reinstellen werden und dass da nicht so sehr viel passiert. Es hätte funktionieren können, hat es nicht. So, wir haben die Konter nicht vernünftig zu Ende gespielt. Es war keine spielerische Idee zu erkennen. Die Jungs hatten mal den Ball, es waren Räume da, die wurden nicht genutzt. Woran es gelegen hat, das hat der Kollege eben schon versucht zu erläutern, wissen wir auch nicht so hundertprozentig. Vielleicht ist es tatsächlich mal an der Zeit, mal einen Aydin Rustić vom Anfang an zu bringen. Für einen Deitsch Kamada beispielsweise. Dann haben wir zumindest auch jemanden, der mal auch Standards auch mitverwerten kann. So, der hat das ja auch bewiesen, der mal aus der zweiten Reihe auch mal so einen Schuss loswerden kann. Und im Spielaufbau auch nicht so unglaublich grottig ist. Ich meine, Kamada, der hat wirklich Geistesblitze, aber ich weiß nicht, die letzten Spiele der Hinrunde war das echt ein bisschen enttäuschend. Egal, wie der Franzose sagt, wir machen mal weiter mit der Kategorie der Jagdstolz des Spiels. Der Jagdstolz des Spiels. So, Lassie, da ich das Spiel gar nicht geschaut habe, sondern nur im Radio gehört habe, würde ich mal ganz nonchalant an dich weitergeben und dich direkt mal fragen, wer hat für dich so ein bisschen rausgestochen oder war so ein Hoffnungsschimmer beim Spiel gegen den 1. FC Köln oder gibt es überhaupt jemanden?
Ich würde sagen, er kam, sah und siegte. Anthony Modest.
Naja, von unseren Leuten. Nee. Also ich habe zumindest das, was ich im Radio gehört habe, muss wohl Hindi gar kein so beschissenes Spiel gemacht haben. Ich glaube, so extrem viele Chancen hatten wir auch, glaube ich, gar nicht zugelassen. Es war halt sehr unglücklich.
Nein, da sagst du was Richtiges. Hinteregger hat ja letztendlich eine ganze Halbzeit nicht diesen Hünen da decken müssen, sonst hätten wir wahrscheinlich noch mehr Hütten reinbekommen vom Modest. Übrigens, man kann ruhig mal Props geben. Ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Trotz dessen, dass ich so die Schnauze voll hatte nach dem Spiel, ich wollte irgendwie noch ein paar angefressene Eintracht-Stimmen hören, habe laufen lassen und habe dann tatsächlich mir noch lange Modest da am Pult angehört. Ein super, super feiner Kerl ist das. Spricht ein verdammt gutes Deutsch.
Ich finde es auch unfassbar ziemlich witzig, gut, wie der über Schmadtke hergezogen ist, nachdem die gegen Wolfsburg gewonnen hatten. Er hat bei mir auf jeden Fall auch einen gut.
Ja, ich finde es ein richtig, richtig klasse Typ, eine absolute Marke und ein fantastischer Fußballer. Und ja, nur mal so beiläufig gesagt. Aber ja, Hinteregger hat auf jeden Fall mal wieder eins seiner besseren Spiele seit langem gemacht und ja, hat sich reingekniet, hat Gas gegeben und wenn einem dann Hinti auch, um ihn jetzt weiterhin so ein bisschen zu pushen für die kommenden Aufgaben und der soll zusehen, dass er dazu beiträgt, dass die Mannschaft da wieder in die Spur kommt.
Guti. Dann herzlichen Glückwunsch, Martin Hinteregger. Vielleicht ist das mal ja ein kleiner Hoffnungsschimmer. Wir gucken mal so ein bisschen, was sonst noch so passiert ist. Und tatsächlich ist was passiert. Es ist ganz offiziell geworden. Der Hessische Fußballverband, nochmal zurückspulen, der Hessische Fußballverband hat der Eintracht die Spielgenehmigung erteilt. Ab der Saison 22/23 werden wir mit einer zweiten Mannschaft, Eintracht Frankfurt 2 wird deren Name sein, in der Hessenliga antreten mit der Spiellizenz von Hessen 3 Aich. Sportdirektor oder ja, Sportchef wird ein alter Bekannter sein, Patrick Ochs, die rote Rakete von der Eintracht. Was hattest du? Das ist ja auch so ein bisschen deine Zeit, wo du also in der Eintracht-Phase gereift bist, glaube ich, Patrick Ochs. Was hast du für Gefühle zu dem Jungen?
Geiler Typ. Ich Firehead haben wir ihn doch immer schön genannt. Patrick Ochs ist, der war ja mal beim FSV, ne? Hat er seine Karriere FSV, ausklingen lassen da oder war da?
Ich müsste nochmal gucken. Der ist auf jeden Fall auch, er hat so ein bisschen das Sebastian Jung-Ding gehabt, ist zu Wolfsburg und ist dann abgeschmiert.
Ganz genau. Der, ja, Ochs ist auf jeden Fall einer, wenn ich an ihn denke, seinen Namen höre, denke ich immer direkt an 1-0 gegen die Bayern. Vorlage von seiner Seite auf Christoph Preuß, dieser traumhafte Fallrückzieher. Schumi und ich erinnern uns gerne an diesen Tag im Stadion zurück, so wie alle, die da waren. Und ja, womit bringe ich ihn in Verbindung? Flügelflitzer, immer schön Gas gegeben, Flanken eher schlecht als recht, per Glück irgendwie immer einfach rein, über Speed und dann rein und irgendwann hat sich schon ein Abnehmer gefunden. Aber ein solider Bundesligaspieler.
Mehr oder weniger unser Eigengewächs gewesen. U17, U19 gespielt, dann zu Bayern München 2 gewechselt, also war beim FC Bayern. Zwei Saisons und ist dann wieder zurück zu uns 2004 und hat dann sieben Jahre bei der Eintracht gespielt. Dann zum VfL Wolfsburg gegangen für 5 Millionen. Dann zur TSG Hoffenheim geliehen, dann wieder zurück zum VfL Wolfsburg, hat er in Wolfsburg ja mehr schlecht als recht. Ich glaube, der hat auch wahrscheinlich ähnlich wie Sebastian Jung, die haben da sehr ich sehe da ein paar Parallelen auf jeden Fall zwischen den beiden, so ein paar Verletzungsschwierigkeiten gehabt, hat dann nicht mehr so arg viel gespielt und dann 2015 in die Vereinslosigkeit gegangen, bis er ein Jahr später beim FSV Frankfurt angeheuert hat und hat da nochmal für ein Jahr die Fußballschuhe geschnürt, ist dann wieder in die Vereinslosigkeit gegangen und hat dann schlussendlich im Jahr 2019 offiziell seine Karriere beendet und ist jetzt Sportchef bei Hessen 3 Aich gewesen und wird quasi von uns übernommen als Sportchef für Eintracht Frankfurt 2. Derweil gibt es auch schon einen Trainer, und zwar der liebe Markus Daun, nicht wie Christoph Daum, sondern Markus Daun soll wohl Trainer von Eintracht Frankfurt 2 werden, verlässt die U19 von Bayer Leverkusen, da war er Co-Trainer und wird jetzt bei Eintracht Frankfurt 2 wohl Trainer und das würde dich ganz besonders freuen, ist gerade als Gerücht auf Twitter reingekommen, ich habe es gerade gesehen, weißt du, wer gerade in der Eintracht-Geschäftsstelle steht, weißt du wahrscheinlich gar nicht, ne?
Weiß ich nicht. Nein.
Yannis Amanatidis. das gerüchtet gerade, ob er nicht auch ins Trainerteam bei Eintracht Frankfurt 2 mit einsteigt.
Hör auf.
Warte, ich schick dir mal.
Wenn das passiert, dann tausche ich meine Dauerkarte gegen eine Dauerkarte für die zweite ein und fahre nur noch zu den Spielen.
Ja, überleg mal, Glasner versackt und dann wird Interimstrainer Yannis Amanatidis. Ich habe dir den Link gerade mal geschickt.
Oh mein Gott. Das wäre ein Träumchen.
Er hat ja in Griechenland schon so die ein oder andere Trainerstation mal mitgemacht, hauptsächlich als Co. Und vielleicht hat er ja Bock, da ein bisschen nebenbei zu machen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wohnt er auch hier? Der hat auf jeden Fall irgendein Business hier am Laufen. Und dann macht er nebenbei noch ein bisschen Fußballkram.
Die Taverne, ne?
Ja, kann sein.
Der Grieche,
demnächst bei unserer Eintracht. Preskas. Es gibt auch schon einen neuen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Laut Medienberichten wird das Richter heißt auf jeden Fall. Den Vornamen müsste ich mir gerade nochmal raussuchen. Moment. Vom VfL Bochum. Alexander Richter, Nachwuchsleistungszentrums Nachfolger von Andi Möller, war vorher im Jugendbereich beim VfL Bochum, hat unter anderem Ilkay Gündogan, Klostermann und Goretzka aus dem Nachwuchsbereich beim VfL Bochum rausgezaubert, hat da auch ja wirklich für so einen Verein da schon eine sehr beachtbare Leistung, glaube ich, gezeigt und soll jetzt unser NLZ auf Vordermann bringen. Ich habe das Gefühl, unter Bobic wurde tatsächlich auch, was das angeht, sehr viel geredet und so die ersten Sachen angestoßen und jetzt mit Krösche werden Sachen tatsächlich auch durchgeführt. Das finde ich schon mal ganz gut. Freddy war ja auch immer schwer dabei, die zweite Mannschaft zurückzufordern. Wahrscheinlich hat man dann diesen Deal mit Dreieich auch schon irgendwie vorbereitet. Wahrscheinlich war das auch schon mit Patrick Ochs schon länger irgendwie abgesprochen, dass man das versucht und ob er sich das vorstellen kann und so weiter und so fort. Wie auch immer, scheint strategisch ein ganz cleverer Schachzug gewesen zu sein. Wir haben jetzt das Trainerteam zumindest zusammen. Wir scheinen das Nachwuchsleistungszentrum wieder auf Vordermann zu bringen. Man muss auch mal ein paar positive Akzente setzen die Woche, oder?
Tja. Ja, du, also, was soll ich sagen? Es passieren ja trotzdem beide gute Dinge. Jetzt hast du mich gerade so ein bisschen wieder runtergebracht und Amanatidis ist, boah, damit hast du mich happy gemacht. Das habe ich wirklich nicht gelesen vorher. Wir müssen halt zusehen, dass wir jetzt auch sportlich in die Spur kommen, weil es ist zu viel drin in dieser Saison. Es ist viel zu viel drin. Wenn man sich anguckt, wie eng es trotzdem noch ist. Ja, klar, das war eigentlich so ein Knackpunkt. Jetzt haben wir gerade so einen richtigen Schritt in die falsche Richtung gemacht, was die Tabelle angeht. Aber es ist trotzdem noch alles drin. Wir müssen halt anfangen, jetzt Siege einzufahren. Nichts anderes als das.
Es sind jetzt 4 Punkte auf den Confi-League-Platz und bei 31 noch zu vergebenen Punkten. Da ist noch nichts gegessen, so, aber jetzt müssen wir langsam mal mit dem Gewinnen anfangen. Aber wo wir gerade bei Amanatidis waren, möchte ich euch diesen Karlauer nicht verschweigen. Der kommt natürlich nochmal ein ganz kurzer Schwenk in die 2000er Jahre. Viel Spaß damit.
Amanatidis. 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 Amanatidis.
Kannst du dich noch erinnern, dass das tatsächlich mal die offizielle Torhymne von Eintracht Frankfurt war nach dem Tor von Yannis Amanatidis?
Hör auf.
Der HR hat das, ich glaube, bei 5-6 Spielen hat er das gemacht, wenn Amanatidis ein Tor geschossen hat. Und ich glaube, dem war es dann irgendwann so unangenehm und so peinlich, dass sie dann stillschweigend einfach damit aufgehört haben. Es war aber tatsächlich, wenn Yannis Amanatidis mal ein Tor für die Eintracht geschossen hat. In einer Saison war das mal irgendwann, ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Da haben sie das Amanatidis-Ding von der Muppet Show gespielt.
Zu Recht unangenehm.
Ja. Überleg mal, das hätte sich durchgesetzt. Und wir würden das heute noch hören, anstatt der leichten Kavallerie. Naja, aber zum Thema, das können wir vielleicht in so einer Off-Season-Folge mal machen, so Torhymnen, Ranking oder sowas, aber das ist ganz weit hinten dran. Vielleicht noch ein paar nostalgische Gefühle geweckt. Schreibt es uns gerne auf Instagram, wenn ihr noch wisst, wie dieses Lied im Stadion mal gesungen wurde. Wenn ihr schon dabei seid und wir schon dabei sind, folgt uns auf Instagram @waldhessengebabbel. Hört uns auf Spotify, bewertet uns auf Spotify. Wir freuen uns über alle 5-Sterne-Bewertungen. Solltet ihr uns niedrige bewerten, freuen wir uns nicht. Das lasst ihr bitte bleiben. So, jetzt haben wir noch sowas gesagt. Glocke und Dings haben wir alles nicht, weil YouTube haben wir nicht. Sehen könnt ihr uns nicht. Das bleibt nur unserem Fanclub vorbehalten bis dato. Gut, dann wollen wir mal gucken und mal einen kleinen Ausblick wagen.
Auf jetzt Eintracht. Unser Blick auf das nächste Spiel.
Ihr merkt schon, wir gehen so ein bisschen hoppla-hopp durch. Das wird heute eine knackige Folge. Aber wir wollen doch mal schauen, was unsere Gefühle sagen zum Spiel gegen den FC Bayern München am Samstag. Auch da musste ich meine Karte leider wieder abgeben, weil wir ja Besuch bekommen, der von etwas weiter herkommt und das ich mir nicht so eingeplant hatte. Ich habe ursprünglich gedacht, das Spiel wäre ein 15:30-Spiel. Ja, man sollte, bevor man etwas kauft, sich darüber informieren, ob man dann auch Zeit hat. Aber das nur mal so am Rande, hat auch gepasst, ist jetzt nicht so schlimm. Tatsächlich kurze Props an die Eintracht, mein Akila mit dieser Ticketweitergabe, das funktioniert 100%ig und wunderbar und gut. Von daher bin ich da ganz froh, dass man da auch das ganz gut hin und her schieben kann. Vielen Dank dafür. Lassie, bist du im Stadion, guckst es dir im Fernsehen an, wie wirst du es verfolgen?
Ich werde es mir angucken. Live und in Farbe, aber nicht im Stadion. Ja, ich werde es mir angucken. Ja, ich habe hier in Göttingen leider nicht, noch nicht. Aber so eine schöne Kultkneipe, das Stadion an der Speckstraße. Es ist ein super, super cooles Ding, richtig urig. Man kommt da rein und sieht erstmal, alles ist bunt, weil da Trikots aus verschiedensten Ländern hängen. Alte Man United-Trikots, Kreuzender, Hansa Rostock-Trikots und alles, was du nicht gesehen hast. Richtig kultig, überall Schals. Sehr, sehr viel Platz, auf jeden Fall sehr viele Bildschirme und da kann man echt ganz gut Fußball gucken und mal schauen. Ich habe am Wochenende einen alten Studienkollegen möglicherweise hier zu Gast und vielleicht geht es mit dem dann mal dorthin und da wird geguckt und dann wird gespannt dieses Topspiel verfolgt werden. Und das wäre natürlich, würde irgendwo auch wieder ins Bild der Eintracht passen, launisch Diva-mäßig und so weiter, dass wir letzte Woche ein Topspiel hatten und dann noch auf die Nase gedrückt bekommen haben, dass wir das letzte Topspiel 2014 oder so war das, gewonnen haben. Das letzte, ich glaube 14 Topspiele in Folge haben wir keine 3 Zähler geholt.
Ehrlich?
Ja.
Ach du Scheiße. Naja, wird ja mal wieder Zeit. Jetzt Samstag 18.30 Uhr gegen die Bayern.
Dass es gegen Köln nicht schaffen und dann gegen die Bayern schaffen, das ist
aber halt, das mal wieder. Also du kannst sagen, was du willst, wenn die Eintracht am Wochenende 18.30 Uhr gegen Bayern München gewinnt und das Spiel für sich entscheidet, ist es so Eintracht-like. Das ist halt typisch für diesen Verein. Und das war ja auch in der Hinrunde schon so. Wir haben ja, kannst du dich erinnern, bis zum Spiel gegen die Bayern nicht ein Spiel gewonnen. Wir haben ja alles unentschieden gespielt gefühlt und noch 1-2 verloren gehabt. Und dann gegen die Bayern mehr oder weniger der Knoten geplatzt. Gut, dann kamen noch 1-2 andere beschissenere Spiele, wie das nach dem Bayern-Sieg so normalerweise Usus ist. Aber dann nach dem Greuther Fürth-Spiel, dann wurde es ja plötzlich auch spielerisch ganz gut. Und mich würde es tatsächlich nicht überraschen, die Bayern sind in keiner bestechenden Form. Die haben das Champions-League-Spiel gegen Salzburg vor der Brust, müssen da auch ein bisschen Kräfte sparen, haben jetzt gegen Greuther Fürth eine Halbzeit wirklich grauseligen Fußball gespielt und dann so ein bisschen aufgedreht, haben tatsächlich zwar das Ding 4-1 gewonnen, aber sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert gegen die SPVGG, gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth in Festenbergsgreuth, ja, beinahe noch, zumindest eine Halbzeit verloren haben sie, ja. Und gegen Bochum 4-2 verloren gehabt. Also, das ist eine Mannschaft von Julian Nagelsmann, die im Moment, in der momentanen Phase, auch gegen Salzburg nur 1-1, in der momentanen Phase durchaus schlagbar zu sein scheint, die auch hinten ihre Probleme haben. Süle, dem kann man es nicht verdenken, dass der keinen Bock mehr hat, auf für diesen Verein noch groß seine Knochen hinzuhalten, der da ja mehr oder weniger vom Hof gejagt wird. Ich hätte da auch überhaupt keinen Bock mehr drauf, dass die Jungs überhaupt keine Lust mehr haben auf Bundesliga. Das kann ich denen auch nicht verdenken, weil eigentlich ist es bums egal. Also ganz ehrlich, das ist völlig egal, wie sie jetzt in der Bundesliga spielen werden. Dortmund wird auf gar keinen Fall Meister werden, das wissen alle, wissen wir auch. So, dafür sind die auch viel zu inkonstant. 4-2 gegen Glasgow Rangers zu Hause verlieren und dann 6-0 Adi Hütter aus dem Stadion schießen. Aber gut, ihnen sei es gegönnt. Das waren für mich die beiden perfekten Ergebnisse, die Dortmund hätte machen können. Ich bin ganz zufrieden damit gewesen, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, die Bayern kommen gerade zu einem Zeitpunkt, wo du denkst, naja, jetzt können sie Frankfurt noch ein bisschen, zumindest haben sie da jetzt einen leichteren Gegner. Vielleicht denken sie das auch insgeheim. Ich hoffe, dass sie nicht so sehr ans Hinspiel denken, sondern sich mehr auf die Champions League konzentrieren und nicht so auf uns. Und dann könnte das tatsächlich so ein typisches Ding werden, Samstagabend, Waldstadion, Flutlicht an und 25.000 Menschen wieder im Stadion. Die Eintracht hat mit einer Sondergenehmigung jetzt noch ein paar mehr Leute reinbekommen. Es passt eigentlich alles. Und das mir viel zu sehr. Ich vertraue dem ganzen Braten noch nicht so hundertprozentig. Weil wir, in der Regel ist es ja auch so, wenn die Eintracht scheiße spielt, spielt sie meistens gegen Bayern auch ganz gut. Das sind diese alten Bauernweisheiten, die wahrscheinlich nie gestimmt haben, aber wenn es dann wieder zutrifft, sagt jeder, ich hab's euch doch gesagt. Und so mache ich das heute. Ich hab's euch doch gesagt. Lassie, was ist denn dein Tipp, den du hast für Olli Glasner? Wie wir das Spiel tatsächlich gegen die Bayern gewinnen werden, was würdest du Olli empfehlen? Und beschränke dich dabei bitte auf so ein, zwei Sachen und nicht so auf die ganze Mannschaft umstellen oder sonst irgendwas, sondern so, was ist für dich das Wichtigste, wo du jetzt sagen würdest, Olli, da müssen wir dringend was drehen dran?
Das ist eine sehr gute Frage in der aktuellen Situation. Wenn ich es auf eine Sache auch nur beschränken sollte, lassen Angerschmidt ran. Bleib mal zu Hause, Olli. Lass mal Michael Angerschmidt ein Spiel mal an der Seitenlinie. Sag einfach mal selbst, ja, ich habe da vielleicht ein bisschen Mist gebaut, war nicht so cool. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach mal auch ein bisschen Ruhe und muss mal aus der Öffentlichkeit raus. Ich gucke mir das Spiel zu Hause an und schrei da rum, so wie der Trainer von der gegnerischen Mannschaft vom letzten Wochenende das neulich gemacht hat, wo es viral ging. Das ist mein Tipp. Einfach mal fernbleiben.
Glasner raus, dein Tipp. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben es jetzt hier on tape. also zumindest, vielleicht kann man es diplomatisch ausdrücken, er kann seinen Co-Trainern vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung übertragen oder so. Aber was weiß ich. Du hast gesagt, Glasner soll sich vom Fernseher angucken. Belass mir jetzt einfach dabei. Jetzt
hast du was Realistischeres?
Ja, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, Lassie. Nee, ich würde der Eintracht empfehlen. Was würde ich der Eintracht empfehlen, du? Was soll man denn so empfehlen? Was würde man der Eintracht empfehlen, du? Ich wäre vielleicht auf dem Trichter mal versuchen, dass eine Viererkette vielleicht auszupacken, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das gegen die Bayern tatsächlich der geeignete Gegner ist. Vielleicht eine Woche später gegen die Hertha wäre es wahrscheinlich passender, vielleicht auf die Viererkette umzustellen. Ich würde ganz gerne statt Daic Kamada mal einen Aydin Rustic von Anfang an bringen, weil ich glaube, das haben wir noch nie gesehen. Ich glaube, er wurde bisher immer nur eingewechselt. Ich weiß gar nicht, ob er schon mal einen Startelf-Einsatz hatte, Aydin Rustic. Das würde ich mir wünschen. Edin Rustic mal die Chance geben, die er sich verdient hat. Und gerade bei so einem Spiel wie gegen Bayern München sind Standards, und das haben wir auch beim Hinspiel gesehen mit dem Kopfball von Hinteregger, sind Standards ein probates Mittel, auch so einen Gegner mal zu schlagen. Wenn du erstmal führst oder 2-1 gemacht hast und dann das Ding irgendwie noch halten kannst, dann kann das viel wert sein, und ein Edin Rustic kann auch mal so ein Ding aus der zweiten Reihe einfach mal reinschustern oder einen Freistoß wunderbar schießen. Er macht es ja bei der australischen Nationalmannschaft in regelmäßigen Abständen. Von daher, mein Wunsch, Edin, machtet.
Gut.
Ja.
Finde ich gut. Finde ich gut.
Dann wollen wir noch fix unsere Tipps loswerden, Lassie. Dein Tipp für das Spiel gegen den FC Bayern München.
Willst du anfangen?
Ja, okay. Ich kann anfangen, weil ich glaube, ich habe es das letzte Mal, in der Regel tippe ich meistens für die Eintracht, außer wir spielen gegen Bayern München, und so behalte ich das jetzt auch. Ich tippe mal auf ein 1-1. Netterweise, wir halten den Kasten hinten relativ lange sauber. Irgend so ein blödes Ding kriegen wir wahrscheinlich immer noch reingeschustert. Ja, deswegen von mir der Take 1-1. Ich glaube, ich habe sowas Ähnliches auch im Hinspiel getippt, deswegen. Aber Glaube siegt, die Eintracht spielt 1-1 gegen Bayern München. Jetzt müsste ich tatsächlich mal hören, ob wir vielleicht genau so getippt haben beim Hinspiel. Das wäre natürlich witzig. Das müsste ich mir dann nochmal raussuchen.
Willst du das vielleicht einfach tuten? Also, das darf man ja nicht sagen in einem Eintracht-Podcast. Willst du es einfach wegpiepen, sodass man es wirklich nicht hört am Ende, was ich getippt habe?
Hier wird nichts zensiert. Hier wird nichts zensiert.
Das ist eine Lüge. Wir zensieren doch ständig.
Ja, das stimmt.
Sachen, die hier nicht reingehören.
Ja, ja. Grüße an Tino und an Thomas Müller. Egal. Ja, die Leute, die hier nicht aufgenommen haben, wissen nicht, wovon wir reden, aber wir wissen das schon.
Also, alles gut. Also was? Piepst doch weg. Mach ein Quiz draus am Ende. Und wenn es stimmt, dann kannst du die Tonspur, diesen Fetzen, kannst du nochmal irgendwo, keine Ahnung, bei Instagram oder wo auch immer, nochmal nachträglich hochladen, dass das wirklich gewesen ist.
Ein Tipp, der war ja jetzt nicht so, dass wir uns drüber freuen würden und würden das nochmal ganz gerne. Aber gut, wir können es ja so mal machen. Ach, was nee, denkt ihr? Du hast
vollkommen recht, weil da gibt es dann auch nichts mehr drüber zu freuen. Ich werde mich da auch nicht drüber freuen, selbst wenn ich damit richtig liege. Ich freue mich dann entsprechend, wenn ich falsch liege.
Aber wir können das ja mal, wir können das ja trotzdem einfach mal fragen, was denkt ihr, was hat Lassie getippt? Da können wir ein kleines Tippspiel mal draus machen. Ich lade es jetzt nicht hoch, aber die Leute sollen sich die ganze Folge anhören. Wenn ihr jetzt gerade am Schluss angekommen seid, wir hören schon gleich auf zu labern. Aber schreibt uns doch, was glaubt ihr, was hat Lassie getippt? Schickt uns eine private Nachricht an Waldhessengebabbel bei Instagram. Da könnt ihr uns erreichen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Lassie, möchtest du noch was loswerden für unsere Fans?
Daumen drücken für, jetzt bin ich doch für Atalanta, weil so beschissen wie es
einfach läuft. Ach ja, richtig. Wo guckst du denn die Auslosung? Bist du am Freitag wahrscheinlich noch am Arbeiten, ne? Das ist ja Freitagmittag, glaube ich, irgendwann.
Ich werde meine Mittagspause darauf ausrichten. Ja. Und dann werde ich im Homeoffice sein und dann werde ich entsprechend, buchen.
Ja.
Buchen, was auch immer zu buchen ist.
Ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache das Achtelfinale nicht, setze das aus, aber es ist doch wieder so, du denkst doch jedes Mal, es könnte doch das letzte Mal sein, vielleicht machen wir es ja doch noch irgendwie.
Es wird das letzte Mal sein wahrscheinlich. Mach lieber.
Halt die Füße still. Also,
am Ende ist es Atalanta und dann ist es aber trotzdem das letzte. Und
Mittwoch hin, Freitag zurück, das kriegen wir schon vielleicht irgendwie hin.
Weißt du was, Klausi?
Ja.
Weißt du, was der Masterplan schlechthin ist? Gegen Atalanta rausfliegen und dann alle weiteren Spiele von Atalanta in der Europa League verfolgen. Immer nach Bergamo zu den Heimspielen und immer zu den Auswärtsspielen hinterherreisen, wo auch immer Bergamo, der Bergamos Weg hinführt.
Ich hab ja schon, und das kann ich mal anteasern, falls wir beide tatsächlich dann unterwegs sind im Achtelfinale, kann ich das jetzt auf jeden Fall mal anteasern, Lassie. Wir werden auf jeden Fall eine Auswärtsfahrtfolge dann mal zusammen machen. Ich habe ja zwei schon mal gemacht, aus Antwerpen und aus Athen. Falls wir beide unterwegs sein werden und uns sehen, dann gibt es eine Waldhessen-Bubble-Folge in der altbekannten Formation von uns sehr, sehr gerne dann auch online für euch verfügbar ist ja auch schon in 3 Wochen, ne?
Jawohl.
Leute.
Oi, ich freue mich auf diese Folge. Schlag hier. Das wird gut.
Geht Schlag auf Schlag hier. Gut, dann alles Gute. Schaut keine Länderspiele, aber Bundesliga steht an und die Auslosung für die Europa League. Ich würde mir irgendwas wünschen, was ihr habt. Also wenn ihr meine Wünsche hören wollt, hört in die letzte Folge rein. Da habe ich relativ ausgiebig drüber geredet. Ich würde die Glasgow Rangers jetzt auch nochmal tatsächlich nochmal mit reinnehmen, weil einfach, ich glaube, es wäre schon geil. Und Ibrox, cool. Das Ibrox ist schon sehr groß. Also da ist die Chance tatsächlich auch ganz gut, dass wir ein paar Tickets bekommen würden. Und wäre schon eine geile Nummer auf jeden Fall.
Oh, Glasgow, Sevilla, Bergamo, ey, es sind so geile Ziele dabei, es kann nur cool werden.
Am Ende wird
es Camp Nou wäre auch cool.
Am Ende wird es Tiraspol. Und wir hören uns dann zum Waldhessen-Gebabbel dann wieder hier on air, aber dann nicht aus Tiraspol, sehr wahrscheinlich. Alles Gute, arrivederci und bis bald.
Dovidenia.